Möglichkeit, mit Gott in Berührung zu kommen. Die erste Möglichkeit ist, ihn zu erfahren. Und die zweite Möglichkeit ist, ihn zu entdecken. Und mal ist es die eine Weise, wie wir mit ihm in Berührung kommen, und mal ist es die andere. Wenn Menschen nur danach suchen, starke Erfahrungen zu machen. Ich kann mir denken, dass gestern Abend in der Holy Spirit Night auch viele Leute da waren und die Hoffnung gehabt haben, unseren Gott in besonderer, starker Weise zu erfahren, und sind vielleicht enttäuscht worden, haben da gesessen und haben nichts erlebt. Dann bleibt dir immer noch die andere Möglichkeit, ihn zu entdecken. Das eine, ihn zu erfahren, ist immer eine Frage der besonderen Zuwendung. Wir können nicht erwarten, jeden Tag eine besondere Gotteserfahrung zu machen. Wir können aber jeden Tag ihn immer wieder neu entdecken. Und wer auf der Suche ist und ihn entdecken möchte und mit ihm in Berührung kommen möchte, wird ihn auch immer wieder erfahren. Es gibt Menschen, die tun das mehr und etwa andere weniger. Aber entdecken ist eine Möglichkeit, die uns allen immer offen steht. Ich hatte gestern Abend bei der Vorbereitung, hatte verschiedene Dinge, über die ich reden wollte, und habe dann an dem Tag gesagt, Herr, hilf mir wirklich. Ich habe mich hingesetzt und was soll ich tun, worüber soll ich sprechen zu euch? Habe ich die Losung mir einmal angeguckt, und da steht zum Beispiel, das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Ich möchte heute Morgen über dieses Licht sprechen, was in Jesus zu uns gekommen ist. Damals war noch alles ganz finster, und zur Zeit Jesu war auch alles ganz finster. Aber zu Weihnachten wurde zum ersten Mal das Licht angeknipst und die Hirten begegneten der jubelnden Schar von Engeln und sie sollten es überall verkündigen. Jesus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum. Das ist die neutestamentliche Stelle dazu. Über dieses Wunder, was Jesus uns gebracht hat, möchte ich heute Morgen sprechen. Ich werde jetzt aber noch nicht den Titel nennen, der kommt dann zum Schluss. Im Wirken Jesu, wenn man viel die Evangelien liest, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wieder und immer wieder, dann stellst du dir irgendwann die Frage, was ist das Geheimnis an dem, was Jesus in die Welt gebracht hat? Was war das Besondere? Manche würden sagen, die Wunder, die er getan hat. Ich spreche übrigens heute Morgen ganz bewusst über Jesus als Mensch. Ich möchte, dass wir heute Morgen Jesus als Mensch und als das ganz besonders Menschliche an ihm entdecken. Wir wissen, er ist auch der Gottessohn, aber er hat sich in der Zeit, wo er auf Erden lebte, verkleidet in den Menschensohn. Er hat immer alle Gottesbezeichnungen, du bist der Sohn Gottes, abgewiesen. Er hat sich selbst bezeichnet als Menschensohn. Er wollte uns ganz nahe kommen. Er wollte, dass wir nicht an ihn glauben, weil er in ihm Gott selbst war. Stellt euch mal vor, er hätte sich als Gott dargestellt. Dann hätte es gar keine Wahl gegeben. Dann musst du dich einfach ihm unterordnen. Aber er ist so tief gekommen, dass du wirklich die Entscheidung hattest, dich diesem eigenartigen Menschen zu nähern, mit ihm zu gehen oder doch lieber die Finger davon zu lassen. Ich sage euch zwei Schlüssel zum Verständnis Jesu von Nazareth. Und dann in diesen beiden Schlüsseln hängt alles. Da hängt alles dran. Der erste ist nur ein einziges Wort. Das Wort heißt Abba. Abba ist eine schwedische Popgruppe, die ich heute immer noch gerne höre. Waterloo, Dancing Queen und so weiter, klar. Das ist Abba. Aber Abba ist ein Wort, das Jesus einmal sagte, im Garten von Gethsemane. Als diese schwerste aller Entscheidungen vor ihm stand, wirklich den allerletzten Schritt zu gehen. Die Erniedrigung war ein Zeichen seines Weges, die ganze Zeit, wo er auf der Erde lebte. Aber jetzt ging es darum, diesen Weg bis zur letzten Konsequenz zu gehen. Und da gebraucht er dieses Wort, Abba. Und das ist ein Kosewort. Und das heißt Papi. Wenn du willst, dass ich diesen Weg zu Ende gehe, dann sei du bitte bei mir. Das ist der eine Schlüssel. Und darin zeigt sich eben diese ganze Liebe, von der wir vorhin gehört haben, dass gestern Nachmittag in dem Seminar 2 Stunden lang über Liebe gepredigt wurde. Dieses Abba ist ein Ausdruck empfangener Liebe. Empfangener Liebe. Denn nur die empfangende Liebe kann dann auch Liebe weitergeben. Das andere Wort ist das Reich Gottes. Die, die mich kennengelernt haben in den 4 Jahren, wo ich die Gemeinde hier bewusst geleitet habe, wissen, dass ich ein Mann der Gemeinde bin, mein ganzes Leben. Ich weiß, in den allerersten Anfängen, wo ich Jugendleiter in Bielefeld war, legte Gott in mein Herz den Hirten hinein. Und ich bin dann ein Hirte geworden und habe die Gemeinde gegründet und aufgebaut. Mein Herz schlägt immer für die Gemeinde. Aber ich sage euch gerade als Gemeindemann etwas, es gibt noch etwas, das größer ist. Und das ist das Reich Gottes. Weil das Reich Gottes die Gemeinde umfasst und die ganze Welt, in die die Gemeinde eingebettet ist. Das Reich Gottes ist das Ganze. Es ist einmal ein Territorium und es ist eine dynamische Kraft. Reich Gottes bedeutet, Gott gehört die ganze Welt und das ganze Universum. Ihm gehört alles. Aber er ist ein dynamischer Gott. Er herrscht in diesem Territorium. Er hat wirklich alle Macht. Und das ist Reich Gottes. Eine Gemeinde, die nur sich selbst sieht und ihre Frömmigkeit, wird immer allein bleiben. Eine Gemeinde, die aber weiß, wir sind Menschen, wir sind Jesus-Anhänger, wir sind Gottgeliebte in Lippstadt, in Bielefeld, in Reda-Wiedenbrück. Eine solche Gemeinde wird prosperieren, die wird sich entwickeln, da wird etwas geschehen. Und ein Pastor, ein Leiter, der sagt, ich bin der Leiter dieser Christusgemeinde, wird immer alleine bleiben. Aber jemand, der sagt, ich bin ein Pastor, ich bin ein Hirte, ich bin ein Verkündiger in dieser Stadt, der wird die Stadt im Blick haben. Und der wird die Menschen, auch die vielen, die Christus noch nicht kennen, im Blick haben. Zum Reich Gottes diese eine Stelle aus Daniel und eine aus Markus. In Daniel Kapitel 7, Vers 27 ist ein Vers, da beschreibt Daniel ein Gesicht, was der Nebukadnezar gehabt hatte, über eine riesengroße Statue. Und am Ende löst sich ein Stein vom Berg und er zerstört diese Statue. Die ist ein Bild für verschiedene Weltreiche. Und dann sagt er diesen unglaublichen Ausspruch, alsdann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel dem Volke der Heiligen des Höchsten verliehen werden. Sein Reich wird von ewiger Dauer sein. Und alle Mächte werden ihm dienen und untertan sein. Das ist das Reich, zu dem du und ich gehören können. Und das ist groß. Ich bin in einer himmlischen Weise stolz auf dieses Reich. Ich bin stolz, ein Bürger dieses Reiches zu sein. Habe ich schon ein paar Mal hier gesagt. Ich bin nicht in erster Linie Deutscher. Fahad, du bist nicht in erster Linie Perser. Du bist in erster Linie ein Bürger des Reiches Gottes. Ihr beiden, Madi und Mitri, ich lerne das nachher noch. Ihr seid Bürger des Reiches Gottes. Ihr gehört diesem Reich an, dem Reich Gottes. Und zufälligerweise seid ihr auch im Iran geboren worden und kennt die Sprache dort. Wir sind Bürger des Reiches Gottes. Als Jesus auftrat, sagte er, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Ändert euren Sinn. Ändert eure Vorstellung. Denkt nicht mehr so kleinkariert im Sinne eurer Gesetze und eurer besonderen Vorrangstellung, weil ihr meint, wir sind Abrahams Samen und wir sind die Kinder Israel und so ein Volk wie uns gibt es nicht wieder. Damit habt ihr recht. Aber ändert euren Sinn und denkt daran, dass ihr nur ein Teil eines viel größeren Reiches seid. Diese Vorstellung vom Reich Gottes war zur Zeit Jesu bekannt. Als Jesus das sagte, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, hörten es die Pharisäer, die Sadduzäer, die Menschen der verschiedenen Schichten in der Gesellschaft, sie hörten es und alle wussten genau Bescheid. Das war kein neues Wort. Dass er zu Gott Abba sagte oder Vater, war neu, aber das Reich Gottes war bekannt. Aber er sagte, in meiner Person ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Wenn ihr das seht, was ich tue, dann merkt ihr, dass Gottes Reich wirklich nahe ist. Es war zu dem damaligen Zeit ein Begriff der Sehnsucht des Volkes Israel. Ich möchte jetzt einmal sehr praktisch werden und ich möchte mit euch darüber sprechen. Denkt nochmal an die beiden Schlüsselworte. Abba, mein Vater, mein geliebter Vater. Und hier, ich bringe das Reich Gottes in diese Welt. Ich bin ein Teil dieses Reiches Gottes und ich möchte dieses Reich den Menschen bringen. Wie hat Jesus diese beiden Dinge umgesetzt, ganz praktisch? Und da muss ich euch oder möchte ich euch mit etwas bekannt machen, was mit unserer Stadt Bielefeld zu tun hat. In Bielefeld hat es schon immer seit den 60er Jahren im letzten Jahrhundert eine starke soziologische Fakultät gegeben. Ich denke, das ist hier bekannt, der Begriff Soziologie, genau wie Psychologie und so weiter und so weiter. Das sind bestimmte Fakultäten und Soziologen beschäftigen sich mit der Gesellschaft und fragen danach, wie sieht diese Gesellschaft aus? Und ich sage euch, wenn ich euch daran erinnere, dass ich vor ungefähr 2 bis 3 Jahren über dieses Buch hier gepredigt habe. Ich habe über dieses Buch Jesus, der Weltbeweger, 4 Predigten gehalten, hier in dieser Gemeinde. Und ich knüpfe da nochmal an. Damals habe ich gesagt, dass Jesus schon vor 2000 Jahren alle die Dinge entdeckt und verkündigt hatte, die heute erst in der modernen Gesellschaft angekommen sind. Ich erwähne nur die Tatsache der Gleichstellung der Frau mit dem Mann. Noch zu meiner Generation, als ich jung war, haben Frauen ihre Männer gefragt, ob sie arbeiten dürfen. Heute lachen die Menschen darüber. Über so einen Gedanken. Deutschland, besonders Deutschland und die westliche Gesellschaft hat einen Grad der Freiheit erreicht, der von Jesus schon vor 2000 Jahren vorgezeichnet worden ist. Zurück zu dieser soziologischen Fakultät. In dieser soziologischen Fakultät hat es dann eine Untersuchung der Gesellschaft gegeben, in den 60er Jahren, und das nannte man die Bielefelder Alltagssoziologie. Und diese Soziologie hat eine Sache entdeckt, die bis dahin nicht so wirklich bekannt war, nämlich, dass es nicht die großen Momente der Geschichte sind, die in der Welt wichtig sind, sondern der Alltag. Der Alltag. Wenn du nach Hause gehst und für deine Frau staubsaugst oder deine Briefmarkensammlung durchschaust, Menschen besuchst, mit Nachbarn dich unterhältst, oder wie wir es vorhin gehört haben, von Ela, mit Kindern dich triffst und ihnen die Liebe Jesu bringst. Alle diese Dinge sind Alltag. Der Alltag ist der Bereich des Verborgenen. Da guckt keiner rein und keiner sieht das. Du tust diese Dinge und du redest vielleicht auch gar nicht darüber, um irgendwie auf dich aufmerksam zu machen, sondern du dienst einfach im Alltag und du tust es für den Herrn. Das ist dieser Alltag. Und wie sieht jetzt das Reich Gottes in diesem Alltag aus? Diese Bielefelder Soziologen haben dann verschiedene Kontraste entwickelt oder neu entdeckt, die die Gesellschaft ausmachen. Und sie haben gesagt, zum Beispiel, ich nenne ein paar Kontraste in der Gesellschaft, Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, Gesunde und Kranke, Anerkannte und Nicht-Anerkannte, Gerechte und Sünder, das wäre jetzt, das haben die Bielefelder Soziologen nicht genannt, aber das erwähne ich jetzt, weil das so in der Bibel auch steht. Zugehörige und Fremde, Ansässige und Ausgegrenzte, Reiche und Arme. Und sie haben gesagt, eine Gesellschaft, die würdig ist, eine gute Gesellschaft zu sein, muss diesen Kontrast zur Kenntnis nehmen und dafür sorgen, dass da eine Gleichheit hineinkommt. Und jetzt sage ich euch Folgendes. Reich Gottes, der gütige Vater, was hat Jesus gemacht in der Gesellschaft? Um wen hat er sich gekümmert? Und jetzt will ich mit euch mal ganz kurz entdecken, dass er nämlich an allen Stellen sich um die gekümmert hat, die benachteiligt waren. Gehen wir mal ganz kurz dadurch. Männer und Frauen. Schlagt mal auf, wenn ihr eine Bibel habt. Lukas, Kapitel 8. In den folgenden Zeit durchwanderte er dann das Land von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, indem er öffentlich lehrte und die Heilsbotschaft vom Reich verkündete. In seiner Begleitung befanden sich die 12 Jünger, sowie auch einige Frauen, die er von bösen Geistern und Krankheiten geheilt hatte, Maria Magdalena, aus der 7 böse Geister ausgefahren waren, ferner Johanna, die Frau des Chusa, eines Verwalters des Herodes, eine ganz hochgestellte Persönlichkeit in der damaligen Zeit. Sie war eine Nachfolgerin Jesu. Und Susanna und noch viele andere, die, nämlich die Frauen, die ihnen mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln Dienste leisteten. Viele andere Dinge. Das längste Kapitel in den Evangelien ist Johannes Kapitel 4. Da wendet sich Jesus einer Frau zu, ein ganzes Kapitel lang. Jesus hat Frauen geliebt und Jesus hat es verstanden, Frauen ihre Achtung zurückzugeben. Das hat allerdings leider auch die Kirche der nachfolgenden Zeit und die Gesellschaft sowieso nicht verstanden. Und viele Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, sind vergangen, bis es entdeckt worden ist, dass die Frauen und wir Männer, dass wir eines sind und keine Benachteiligungen da sind. Kinder und Erwachsene, ich will es frei zitieren, habe darüber auch hier gepredigt. Kinder waren zu Jesu Zeit, die liefen einfach mit, die waren da. Um die kümmerte sich keiner. Da gab es keinen Kindergarten, Kinder wurden nicht unterrichtet. Die liefen, das waren kleine Erwachsene, die mussten erstmal groß werden, bevor sie etwas waren. Jesus nimmt ein Kind, stellt es hin und sagt, das ist es. Wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie dieses Kind, wird es nie finden. Die Menschen haben vielleicht gedacht, hä? Am besten schnell vergessen. Aber glücklicherweise haben die Evangelisten das aufgeschrieben und wir können es heute lesen. Gesunde und Kranke. Ich bin nicht gekommen für die Gesunden. Die haben ihr Fett weg, denen geht's gut. Ich habe ein Herz für die Kranken. Wo sind die Kranken? Wenn irgendjemand krank war oder sich an ihn herandrängte und ihn berührte, im Glauben, dass er geheilt werden könnte, das waren die Menschen. Sofort leuchteten seine Augen und sofort wendete er sich ihnen zu. Den Kranken. Anerkannte und Nicht-Anerkannte. Genau das hatte ich damals auch in meinen Predigten erwähnt. Das muss man aber erstmal entdecken. In Markus 5 ist diese bekannte Geschichte. Wir lesen heute einfach nur, sie kamen dann an das jenseitige Ufer des Sees, in das Gebiet der Gerasener, in die sogenannten 10 Städte. Tatsache ist aber, dass kein normaler Jude je dahin ging. Da interessierte sich keiner für. Das waren die anderen, das waren die nicht zu uns Gehörigen. Das waren nicht Anerkannte. Und da fuhr er hin und dann kommt dieser Mensch, der von Dämonen besessen war. Jesus ist immer an das jenseitige Ufer gefahren. Er hat die Menschen gesucht, die nicht normal dazu gehörten, nämlich die nicht Anerkannten. Und auch die Frau in Samaria, der er ein ganzes Kapitel widmet, gehörte zu den nicht Anerkannten. Bekannt ist dann der Ausspruch, die Gerechten und die Sünder. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten ins Reich Gottes zu berufen, sondern die Sünder, die erkannt haben und die gemerkt haben, dass ihnen etwas im Leben fehlt. So wie Zachäus, der auf den Maulbeerbaum stieg und von da oben Jesus beobachten wollte. Und er wollte sehen, wer dieser Mann ist. Und dass Jesus dann sich umdreht und prophetisch diesen Mann in dem Baum sieht und ihn anspricht und sagt, in dein Haus will ich einkehren. Was meint ihr, was das für ein Eklat damals war? Und vollends dachten die Pharisäer und Sadduzäer, dieser Mann muss ausgeschaltet werden. Den müssen wir eliminieren. Der gehört nicht mehr zu uns. Nein, zu ihnen gehörte er nicht, sondern Jesus gehörte zu den Sündern. Eine eigene Predigt müsste man zu folgendem Thema handeln. Das will ich mal nur erwähnen. Markus 3, Vers 20 bis 21. Da geht es um die Familie Jesu. Wir lesen hier, er ging dann ein in ein Haus, da sammelte sich wieder eine solche Volksmenge an, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Als seine Angehörigen, also seine Familie, Kunde davon erhielten, machten sie sich auf den Weg, um sich seiner zu bemächtigen. Denn sie sagten, er ist wahnsinnig. Jesu Verhalten wurde von den Menschen der damaligen Zeiten nicht verstanden und am wenigsten von seiner Familie. Wenn ihr euch Gedanken macht oder wenn wir gute Bücher lesen über andere Völker, also ich habe mich viel mit dem Türkentum beschäftigt, sowohl mit der Geschichte der Türken als auch mit ihrer Praxis und auch mit dem Islam, dann wissen wir, dass eine Familie, nicht nur bei Türken, sondern im Irak genauso, im Iran genauso und in anderen Völkern dieser Länder, ist die absolute Einheit. Zu der Familie gehörst du und du hast zu tun, was die Familie dir sagt. Wenn du ein Mann bist, dann wirst du von der Familie daran gemessen, dass du dich als Mann verhältst. Eine Frau genauso, eine Tochter genauso, ein Sohn, ein junger Mann, genauso, jeder hat seine Rolle zu spielen. Und wehe, du tanzt aus der Reihe. Dann hast du Schwierigkeiten, dann kriegst du Probleme. Das ist bei uns heute anders, glücklicherweise. Gut, die Familien haben sich so verhalten, weil zu der damaligen Zeit die Familie auch den Menschen Schutz gewährte. Heute übernimmt der Staat einen Großteil dieses Schutzes, den die Menschen damals in der Familie gehabt haben. Was macht Jesus aber? Er sagt, nein, meine Familie, das sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Er stellte sich gegen die wichtigste Institution, der er hätte zugehörig sein müssen, und erweiterte das auf die ganzen Menschen. Mein letzter Punkt in dieser Beziehung sind die Reichen und die Armen. Man hat Untersuchungen angestellt über die damalige Kultur. Das ist in manchen Ländern heute noch so wie damals. 5% waren die ganz Wohlhabenden. Weitere 5% waren auch sehr begüterte Menschen. In der Bibel gibt es einige davon. Auch die Pharisäer gehörten dann dazu. Oder der reiche Jüngling gehörte dazu. Und dann gab es 80% Arme. Das griechische Wort heißt penetes. Und dann gab es noch ganz Arme und die heißen die Ptochoi. Und wenn wir jetzt einmal lesen in Lukas Kapitel 6, ich komme dann langsam auch zum Schluss, Lukas Kapitel 6, Abvers 20. Da richtete er seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig seid ihr Armen, denn euer ist das Teil des Reiches Gottes. Und wisst ihr, was er hier für ein Wort gebraucht? Ptochoi. Er sagt zu den ganz, ganz, ganz Armen, die keine Versicherung hatten, keine Lebensversicherung, keine Krankenversicherung, gar nichts. Zu denen sagt er: Ihr seid mir wertvoll. Zu euch bin ich gesandt. Für euch möchte ich da sein. Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, Gesunde und Kranke, Anerkannte und Nicht-Anerkannte, Gerechte und Sünder, Zugehörige und Fremde, Reiche und Arme. Jesus ist in den Riss getreten. Und das ist der Titel für meine Predigt. Jesus trat für diese Welt in den Riss. Und er gesellte sich denen zu, die in der ganzen Gesellschaft keine Chance hatten. Frauen, Kinder, Außenstehende, Arme. Und jetzt frage ich euch, wie ist er dazu gekommen? Was hat ihn dazu gebracht? Warum hat er nicht den Ausgleich gesucht? Warum hat er Arme und Reiche nicht an den Tisch gesetzt und gesagt: Vertragt euch? So ist es. Genau so ist es. Vor allen Dingen die meinen, ihn nicht nötig zu haben. Von denen hat er sich einfach nur abgewandt. Mein letzter Punkt, ich bin jetzt eigentlich fertig, über die Zuwendungslust Jesu. Ich habe sogar heute Morgen nochmal überlegt, wie würde das im Englischen heißen? Wie würde ich das Englisch ausdrücken? Die Zuwendungslust Jesu. Jesus hatte in seinen Genen, in seiner Persönlichkeit, in seinem Herzen, in seinem Denken, Fühlen und Wollen etwas, was ihm vom Vater einverleibt war. In ihm zeigte sich das Herz, das der Vater hat. Und der Vater liebt die Kranken. Und der Vater liebt die Schwachen. Können wir auch noch drüber sprechen. Die Schwachen und die Starken. Und die Armen. Ist das nicht ein Gottesbeweis? Wenn du mit Menschen über Gott diskutierst, ob es ihn gibt und wie man ihn beweisen könne, dann sag doch einfach: Ich kenne aber jemanden, der hat gelebt. Und der hat gesagt: Ich bin mit Gott verbunden. Gott ist mein Vater. Und dieser Mensch hat die Liebe in die Welt gebracht. Und dieser Mensch hat sich den Armen und den Schwachen zugewendet und die Liebe Gottes zum Anfühlen gemacht. Jesus wendet sich den Schwachen und den Armen und den Kranken zu. Das ist ein Gottesbeweis. Das ist ein Beweis für einen Gott, an den es sich lohnt zu glauben. Amen.